lange Warten auf die neue Folge hat sich gleich mehrfach gelohnt. Nicht nur, dass wir mit Raphael Armbruster einen tollen, sympathischen Gesprächspartner hatten, und ich sage ganz bewusst wir, sondern weil ich das allererste Mal ein Live-Interview geführt habe, zusammen mit meiner Frau, also ein Sechs-Augen-Gespräch. Raphael ist 30 Jahre alt, in Freiburg aufgewachsen, groß, schlank, blond und blauäugig. Er sieht so toll aus, dass meine Frau extra in seine jetzige Heimat Berlin gereist ist, um ihn im zweiten Teil des Interviews in einem Straßencafé noch etwas mehr auf den Zahn fühlen zu können. Dass sein Aussehen nicht nur Segen, sondern auch Fluch sein kann, wie viele Rekorde er aufgestellt hat und in welchen Produktionen er mit von der Partie war, sind nur einige der Infos, die uns Raphael erzählt hat. Aber jetzt genug geredet, lassen wir ihn einfach mal selber zu Wort kommen. Viel Spaß mit Folge 8 und Raphael Armbruster. Heute ist der Raphael Armbruster bei uns zu Gast, und zwar bei uns in der Küche. Bei mir ist Fritzi, meine Frau, auch Stunt-Double, Kinder-Stunt-Double und Schauspielerin. Und der Raphael ist einer der ganz großen Berliner Stuntmen. Heute mal im Süden in München bei uns zu Gast.
Weil, Körpergröße vielleicht, ne?
Ja, das hast du gesagt. Weil Raphael hat in München gedreht, einen aktuellen Kinofilm, wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommt. Da haben wir das dann gleich verbunden, da habe ich ihn gleich mitgenommen und habe gesagt, mach mal doch hier das Interview. Heute ist das erste Mal, dass es live ist, weil sonst mache ich das immer über Net, und wir werden einfach mal drauf losquatschen und gucken, was man davon brauchen kann, ne?
Ja, sehr schön. Danke, dass ich da sein darf. Cool, dass es so spontan klappt.
Ja, wie alt bist du denn eigentlich?
Ich darf das sagen? Ja, ich wurde dieses Jahr 30. Ich bin im Club der 30-Jährigen angekommen.
Also auch schon alt?
Ja, ich bin quasi schon alt geworden, ja. So langsam ein bisschen reifer geworden.
Wann hast du angefangen, hauptberuflich als Stuntman zu arbeiten?
Bei mir, ich finde es relativ schwierig zu sagen, ab wann es wirklich hauptberuflich wurde, weil, also ich war damals auf einer Stuntschule in Südfrankreich durch viele Zufälle, habe da meine ersten Erfahrungen gesammelt und habe dann so Stück für Stück, ich habe auch ein Jahr lang im Filmpark Babelsberg in der Stuntshow gespielt, habe da meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen und habe dann immer mehr den Fuß in die Filmwelt reingesetzt und dann habe ich von Anfang an alles gegeben, aber so direkt hauptberuflich war schwierig am Anfang, ne? Da habe ich noch einiges an Nebenjobs noch nebenher gemacht, um irgendwie davon leben zu können, bis es dann wirklich hauptberuflich wurde.
Warum zufällig Stuntschule Frankreich?
Also ich wollte schon immer Stuntman werden, aber für mich war das halt unerreichbar. Ich komme aus dem kleinen, beschaulichen Freiburg und Stuntman zu werden war für mich sowas wie Astronaut oder sowas, ne? Das war was, das ist... Ich kannte keinen aus der Filmbranche. Ich wusste überhaupt nicht, wie das abläuft beim Film oder wie irgendwas.
Gibt ja keinen Freiburger Stuntman?
Nee, also es gibt keinen Stuntman, der in Freiburg lebt. Also ehemalige, die aus Freiburg kommen, ja, aber der wirklich in Freiburg lebt, gibt es keinen, würde ich jetzt mal so behaupten. Wenn da einer draußen ist, gerne Bescheid sagen. Ich wüsste von keinem. Ja, und dann wollte ich schon mal Stuntman werden, aber ja, es war zu weit von mir entfernt, das Ganze. Und dann wollte ich eigentlich Sonderschulpädagogik studieren. Und hatte einen ganz anderen Lebensplan vor und war dann in Frankreich und habe ein FSJ gemacht in Frankreich. Und habe dann in Frankreich durch Zufall während dem FSJ beim Parcours-Training jemanden kennengelernt, der auf einer Stuntschule war. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Also du hast Parcours schon gemacht?
Genau, ja, ich habe Parcours damals gemacht. Habe damals dann ja auf einmal gehört, dass es sowas wie eine Stuntschule gibt. Und für mich war das so, was? Sowas existiert? Wusste ich nicht. Wenn, dann wusste ich, dass es in den USA gibt, aber dass sowas in Frankreich gibt und dass ich durch Zufall noch im gleichen Land bin und dort bin. Und dann war für mich so, das ist mein Schicksal. Und dann habe ich alles dafür getan, um das...
Und wie lange musstest du in die Schule gehen?
Also die Stuntschule in Frankreich war damals über 2 Jahre, aber 12 mal 2 Wochen in den 2 Jahren. Also es waren immer so Intensivseminare über 2 Wochen. Und dazwischen bin ich dann auch immer wieder nach Deutschland zurückgependelt, um irgendwie zu arbeiten, um irgendwie das finanzieren zu können. Und habe alles Mögliche an Nebenjobs gemacht, um irgendwie die Stuntschule zu bezahlen, weil ja, das war jetzt in der Familie auch nicht das Tollste, was ich tun konnte. Und ja, und habe mir das dann so finanziert und bin dann da ja 12 mal für 2 Wochen in den 2 Jahren hin immer wieder hin und her gependelt und dazwischen halt trainiert. Dann.
Also du sprichst auch Französisch?
Ja, je parle aussi français. Ja, genau, nee, habe mit Frankreich irgendwie relativ viel zu tun, hat auch einen französischen Mitbewohner und so. Und cool. Immer wieder und ja, so kam dann eins nach dem anderen.
Hast du dann auch in Frankreich schon Einsätze gehabt als Stuntman? Also über die Schule irgendwie, dass die...
In Frankreich war damals eher so Shows. Also wir hatten mit Shows angefangen, damals von der Stuntschule aus. Wir hatten dann immer mal wieder so unsere ersten Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel so Halbzeit beim Fußballspiel oder beim Rugby oder sowas, so Halbzeitbespaßung. Irgendwie haben wir dann Airbag-Sprung gemacht, Show.
wie wir mit einer Scherenbühne einfach in Airbag gesprungen sind.
War das dann bezahlt?
Ja, das war halt ganz schlecht bezahlt. Ne? Das war damals halt so eher, das war damals auf das dann schon eine Ehre, diese Show machen zu dürfen, ja. Weil wir waren dort damals schon 50 bis 60 Schüler und wir haben nicht alle die Show spielen dürfen. Zum Beispiel beim Airbag, wenn wir ins Luftkissen gesprungen sind, dann durften halt 10 davon springen. Und wenn du einer von den 10 warst, dann war das natürlich schon eine ganz schöne Ehre, dass du zu denen gehörst, die springen dürfen. Ne?
Heute nur noch, wenn es Geld gibt. Ne?
Ja, heute trainieren auch ohne Geld, aber beim Set sollte es schon Geld dafür geben, ja, auf jeden Fall.
Bestimmt eine super Schule gewesen, oder? Also viel Übung und so.
Also für mich war es super. Also für mich war das echt ein toller Einstieg, weil ich konnte einfach Erfahrungen sammeln. Ich meine, in der Stuntwelt, das heißt ja nicht besonders viel, auch in der Stuntschule gewesen zu sein. So, das ist, dadurch bin ich noch lange kein Stuntman, aber ich konnte einfach Sachen machen. Ich konnte eben ins Luftkissen springen, ich konnte einen Ganzkörperbrand machen. Ich hatte richtig coole Akrobatiklehrer. Wir haben auch gefochten. Wir haben eigentlich von allem etwas gemacht. So, und hatten halt auch direkt, unsere Lehrer waren halt alles professionelle Stuntleute aus Frankreich und nicht nur irgendwelche Leute, die erzählt haben, die sind Stuntleute, sondern die auch wirklich selber im Business sind. Und das war schon super für mich so, dass ich da die Erfahrung sammeln konnte. Du hattest ein bisschen Videomaterial. Ja. Und heutzutage ist, also die wird riesig, die Stuntschule inzwischen. Das ist, auch auf Social Media sind die sehr aktiv. Das hat sich nochmal eine ganz andere Richtung entwickelt. Das war damals noch, also wann war das? Ja, vor knapp 10 Jahren, ne? 2012 oder sowas war das. Und damals war das, obwohl wir damals schon 50 bis 60 Schüler waren, ne, ist das inzwischen noch viel größer geworden.
Du kommst also über einen Parcours, also das ist dein Special oder dein Bestes? Oder
nee, also ich habe schon immer, was ich an dem Job schon immer so toll fand, war die Vielseitigkeit, ne? So ganz viele verschiedene Sachen machen zu können. Und ich habe damals auch schon, aber ich konnte mich nie für eine Sportart entscheiden. Ich war immer derjenige, der irgendwie eine Sportart gemacht hat und dann fand es irgendwann langweilig, dann eine andere Sportart gemacht. Und ich habe damals ein bisschen geturnt und dann von Touren aus bin ich ins Parcours gekommen. Habe dann sehr, sehr viel Parcours gemacht, bisschen Klettern schon und habe verschiedenste Sachen einfach ausprobiert damals, was ich toll fand. Und so. Und deswegen, damals war, ja...
Aber noch in Freiburg dann.
Genau, in Freiburg, ja. Ich bin über Parcours so ein bisschen reingekommen, auf die Stuntschule und so in die Richtung, aber heute ist das nicht mehr mein Spezialität.
Wann bist du dann nach Berlin gekommen? Oder warum bist du nach Berlin gegangen, gekommen?
Naja, nach der Stuntschule oder auch schon während der Stuntschule war damals so... ja, die Frage, wie geht's weiter? So, in Frankreich bleiben war für mich keine Option. Ich habe dann halt auch durch Zufälle oder durch jemand, der mir einen Kontakt hergestellt hat, zum Filmpark Babelsberg hat damals Kontakt, zur Stuntshow dort bekommen. Und dann habe ich halt, dort war dann das der Hauptgrund, ne? Erstmal dort die Chance zu haben, dort Show zu spielen, war für mich eine coole Möglichkeit. Und dann bin ich nach Berlin und ich hatte auch damals gar nicht unbedingt vor, dass ich so lange in Berlin lebe. Aber das war eine coole Option und die habe ich wahrgenommen.
Hat es getaugt dann in Berlin?
Ja, auf jeden Fall.
Und ist auch besser bezahlt worden dann die Stuntshow in Babelsberg als in Frankreich, diese Auftritte.
Ja, also es war für ein...
Für die Masse macht's.
Für einen Einstieg war es gut, sagen wir so. Show ist ja generell nochmal was ganz anderes als Film. Und für mich war es halt hauptsächlich die Möglichkeit, Sachen zu lernen. Ne? Motorradfahren, Autofahren, High Falls. Ich kann von allem etwas machen, wo ich sonst wahrscheinlich wieder irgendwie für ein Training Geld hätte zahlen müssen. Mhm. So, und das war für mich super.
Hattest du jemanden, der dich gefördert hat oder musstest du alleine auf die Suche gehen nach Jobs?
Also ganz am Anfang hatte mich der Koordinator Rainer Werner einfach mal auf einen Kaffee getroffen. Das fand er auch super cool für mich, dass sich jemand mit mir trifft und einen Kaffee mit mir trinkt und mir einfach mal quatschen, weil ich auch damals ja noch gar keine Ahnung von der Branche hatte. Ich wusste ja auch nicht, wie es abläuft.
Hatte ich den in der Show gesehen und dann...
Nee, der hatte mich sogar auch zur Show gebracht, Rainer Werner. Ah, der hatte mich zur Show gebracht und der Rainer Werner war auch der Erste, der mich für einen Film gebucht hatte. Und der fand es cool, dass ich die Mühe auf mich genommen habe, auf der Stuntschule zu sein und dort Geld auszugeben, um diesen Job machen zu können. Und deswegen bin ich darüber sehr dankbar und das war der Erste, der mir eine Chance gegeben hatte damals in der Branche. Und so kam dann eins nach dem anderen.
Hast du dann hauptsächlich für ihn gearbeitet oder alle Angebote, die so kamen, warst du frei für andere
auch? Genau, ja. Also ich war von Anfang an offen für alle, wie es heutzutage in der Branche ist. Wir sind alle selbstständig und arbeiten für verschiedenste Leute. Und so war das bei mir auch. Das ging natürlich eine Weile, bis man sich einen Namen macht. Und so habe ich dann immer für unterschiedliche Leute gearbeitet. Aber am Anfang war es natürlich ein kleinerer Kreis.
Ja. Jetzt weiß ich natürlich, dass du dich schon mal ziemlich stark verletzt hast, weil du, glaube ich, mehr Ersatzteile hast als mein Auto. Was ist denn da passiert oder wie ist es passiert?
Nee, ich hatte ziemlich krasse Sprunggelenkprobleme und ich hatte 4 Operationen am Sprunggelenk.
Durch das Parcours auch?
Das Problem ist, dass man es damals nicht ganz klar rausgefunden hat, woran es wirklich kam. Aber wahrscheinlich war es in der Stuntshow damals. Also ich hatte in der Stuntshow einen Unfall. dann hat sich aber nach und nach erst so eingeschlichen. Man hat gar nicht erst gleich rausgefunden, was da eigentlich passiert ist, sondern erst hieß es ja Wasser im Sprunggelenk. Und dann hieß es, ah, Knorpel hat Probleme. Und dann kam eins nach dem anderen und dann hatte ich eine OP, die nicht besonders gut war. Und dann bin ich irgendwann in den Süden runter und habe mich nochmal operieren lassen. Und dann kam eigentlich raus, dass alles kaputt ist im Sprunggelenk. Also Wadenbeinbruch, Syndesmoseband durch, Außenbänder durch, Knorpelschaden. Und das musste halt alles gerichtet werden. Und da wurde einiges gemacht, um das wieder einigermaßen hinzukriegen. Und da wurde unter anderem die Ferse abgesägt, die wurde versetzt und wieder dran geschraubt und Bänder aus Kevlar reingesetzt. Und ja, da wurde einiges angestellt. Da bin ich sehr dankbar, was man heute alles anstellen kann, was man heute in der Medizin möglich macht. Und hatte einerseits Glück, aber andererseits natürlich auch Pech, was da alles passiert ist. Weil es jetzt, sage ich mal, es war jetzt kein, ich wurde da jetzt nicht vom Auto angefahren beim Stunten, es lief alles schief, sondern es war einfach wie so oft bei Kleinigkeiten, wenn man sich verletzt und man denkt sich, oh Mann, ey, warum jetzt dort?
Hast du da Einschränkungen jetzt dadurch oder ist das alles wieder so gut verheilt, dass du sagst?
Ne, es ging echt eine lange Weile, aber inzwischen bin ich echt, zu 99% voll einsetzbar. Also ich bin natürlich aufgrund meiner Geschichte vorsichtiger, aber ansonsten kann ich alles machen und kann es voll belasten. Und
woher kennt ihr euch eigentlich, ihr zwei?
Wir haben uns letztes Jahr beim Drifttraining am Nürburgring getroffen.
Wir haben Drifttraining zusammen am Nürburgring gemacht und haben da die Option gehabt, halt verschiedenste Sachen auszuprobieren mit Autos. Und da war Fritzi auch mit dabei.
Genau, dann haben wir den Abend zusammen mit anderen Kollegen noch gequatscht und zusammengesessen und einfach viel erzählt und... Genau.
Aha. Ja, du hast ein eigenes Driftauto, hast du
gesagt. Genau, ich habe mit einem Kollegen zusammen, haben wir uns ein Auto zu zweit gekauft, einen alten BMW. Und mit dem, ja, versuchen wir so oft, wie es geht, zu trainieren.
Was ist denn so besonders an einem Driftauto? Also was muss da anders sein?
Besonders ist an einem Driftauto eigentlich nichts, nur dass man halt nicht sein privates Auto nimmt, sondern es ist ein alter BMW, der heckangetrieben ist. Und dadurch kann man den Wagen halt auch leichter ins Schlittern bringen oder ins kontrollierte Driften.
Bereust du es im Nachhinein, dass du den Weg des Stuntman gegangen bist? Oder also dass du sagst, hätte ich doch lieber studiert oder was anders gemacht?
Ich habe ja noch studiert, deswegen ist das Thema schon mal erledigt.
Also hast du dann doch gemacht?
Ich habe ein Fernstudium gemacht. Fitness und Health Management habe ich studiert. Das ging eine ganz schöne Weile. Das habe ich vor kurzem erst die Bachelorarbeit fertig gemacht, weil ich das nebenher gemacht habe. Und das war halt nie die Priorität und deswegen ging es halt super lang. Aber nee, ich bereue es auf keinen Fall. Also ich bin super dankbar für die Möglichkeiten, die ich habe und für die Abwechslung, die ich in meinem Alltag habe, weil für mich ist eigentlich, gibt es nichts Schlimmeres, als jeden Tag genau das Gleiche zu tun. So, jeden Tag den gleichen Rhythmus zu haben. Ich finde es super interessant, dass einfach total viel Abwechslung ist. Ne?
Und ist dieses Studium was für später auch, wenn du sagst, keine Ahnung, im Alter, also du kannst nicht mehr so Stunts machen oder gehst dann eher, also machst dann halt Koordinator oder so? Oder sagst du, ja, dafür habe ich den Bachelor gemacht, dann kann ich...
Nee, ja, also es ist einerseits so aus dem Denken, glaube ich, ein bisschen entstanden, schon, dass man noch ein anderes Standbein hat. Aber ich habe es nicht unbedingt für meine Zukunft oder für später, wenn ich älter bin, das gemacht, sondern ich glaube, wenn man lang in dieser Branche ist, dann gibt es so viele Optionen, die man dadurch auch hat. Ne? Ob man dann vielleicht eben mehr in Richtung Driving geht, mehr ein bisschen Precision Driver macht oder Koordination, gibt es ja so viele Möglichkeiten.
Second Unit.
Genau, so. Und deswegen ist das jetzt mein, also im Moment sehe ich das nicht so. Ich weiß ja nicht, wie es in 20 Jahren ist, aber es ist jetzt nicht der Grund, warum ich das gemacht habe. Ich fand es auch so oder so interessant einfach, weil für unseren Job ist natürlich Training sehr wichtig. Das fand ich in meinem Studium sehr interessant, dass ich einfach den Fitnessbereich in Richtung Personal Training dort auch mehr Wissen habe. Der Managementbereich ist natürlich auch interessant für uns als Selbstständige.
Was haben deine Eltern eigentlich dazu gesagt zu deinem Berufswunsch oder deinem Berufsweg? Haben die sich unterstützt oder eher gesagt, ach Gott, der Junge, Gott sei Dank haben wir noch einen Bruder, der was Vernünftiges macht.
Ja, also am Anfang war es sehr schwer für meine Eltern, also vor allem für meine Mutter, weil es halt, die hat sich das immer so vorgestellt, als ob wir jeden Tag irgendwie doppeltes Rückwärtssalto auf unseren Nacken machen ungefähr und uns jeden Tag das Genick brechen oder sonst was und immer nur riesige Stunts. Ich meine, wie es oft ist ja auch die Wahrnehmung so, dass wir Stuntleute immer nur krass spektakuläre Dinge machen, aber dass die Kleinigkeiten halt genauso wichtig sind. Und genauso zur Sicherheit und dazugehören, das wird ja oft vergessen. Und so war das halt auch so. Dieses Bild, das man hat, wenn man einfach nicht in der Branche ist, wenn man nicht als Stuntman arbeitet und noch nicht hinter die Kulissen geschaut hat, ist ja oft ein ganz anderes. Und dementsprechend war das nicht leicht für meine Familie, einfach aus Grund von Sorge. Jetzt, wo sie es über eine längere Zeit hin mitbekommen, ist es auch anders.
Die glauben immer noch nicht, dass man davon leben kann, ne?
Ja, das ist, wenn man, ich glaube auch allein, also bei mir ist es allein so, dieses Selbstständigsein ist halt nicht in meiner Familie bekannt. Die sind halt alle angestellt.
Bei mir
so.
Auch nicht. Ja.
Und dann allein die Tatsache, dass man selbstständig ist, ist halt schon fremd.
Ja. Also, Deswegen wobei das ja nicht mehr so ist wie früher, ne? Da wo du eine Arbeit gehabt hast bis zur Rente, sondern ja, heute bist du ja auch high and fire. Das geht ja ganz schnell, dass du eben auch in einer großen Firma draußen bist. Ne?
Ja, total. Auf jeden Fall.
Hast du es mal probiert mit der Festanstellung irgendwann zwischendrin? Also außer diese Jobs, die du gehabt hast?
Nee, ich war noch nie festangestellt. Ich war noch nie über einen längeren Zeitraum festangestellt. Nee, habe ich noch nie gemacht. Und
das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ne? Also ich weiß nicht, da müsste schon wirklich ein Job sein, der richtig Spaß macht. So. Der richtig einen erfüllt, wo man irgendwie einen Sinn drin hat. So. Ja. Ich meine, ob jetzt der Sinn beim Stunt ist natürlich auch immer die Frage, aber meistens hat man auf jeden Fall viel Spaß. Ja,
ja, wenn man es mit Leidenschaft macht, dann ja, kann man es ja lang machen und eben macht es auch Spaß.
Auf jeden Fall.
Apropos erfüllend, es ist ja auch so, dass manche Drehs mehr Spaß machen, manche weniger, manche sind eher fürs Geld verdienen da, manche, weil man eine tolle Crew um sich herum hat oder weil man einen besonderen Stunt macht oder weil die Produktion einfach super toll ist oder wenn du dir schon immer gewünscht hast, mal bei so einem Film mitzumachen. Kannst du rückblickend sagen, ob da was dabei war für dich, wo du gesagt hast, ja, das war so mein Nonplusultra oder...
Also wenn ich so zurückdenke, ich weiß auch noch, wie ich hatte ganz früher mal in Freiburg ein Interview, wo es so darum ging, was mein Ziel ist. Und damals war immer so die Standardfrage, ne, willst du da mal beim Hollywood-Film sein oder so? Und für mich war das damals immer so gar nicht so wichtig, ob es ein Hollywood-Film ist oder sonst was, sondern eher die Tatsache, dass man davon leben kann. Und das war für mich schon mal erstmal ein Traum, dass ich es geschafft habe, von dem Job zu leben und genug zu verdienen, dass ich diesen Job machen kann und über die Runden komme.
Das hat Ronny auch gesagt.
Ja.
Da ging es da ging genau um das Thema, dass er halt eigentlich immer davon leben wollte und das nicht irgendwie so nebenher, sondern...
Genau, und ich wollte halt das machen und genug Geld verdienen, um davon zu leben und zu trainieren und coole Sachen machen zu dürfen. Das war so mein erster großer Traum. Und dann ist es mir eigentlich auch ziemlich egal gewesen, ob das jetzt irgendein Hollywood-Film ist oder ob das ein lokaler, kleiner Film ist. Aber natürlich will ich auch nicht lügen, wenn ich dann irgendeine große Produktion habe, zum Beispiel letztes Jahr bei Matrix. Das war für mich natürlich schon cool, Matrix 4, genau, der vierte Teil. Auf jeden Fall was Besonderes, dass ich mal bei so einem Film wie Matrix, weil das war bis in meine Kindheit und Jugend, ne, ich bin eher so Matrix, Star Wars, Herr der Ringe, ne, diese Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, das sind für mich Filme, die mich sehr geprägt haben. Das war schon für mich natürlich besonders, dass ich mal an so einem Filmset stehe, weil das hätte ich niemals geglaubt, dass ich mal bei so großen Filmen dabei bin. So.
Bei mir war es noch Barbapapa, Pinocchio und die Biene Maya. Ich bin mit dem aufgewachsen.
Bei Biene Maya kommen keine Stunts.
Ja, mit Räuber Hotzenplotz bin ich auch aufgewachsen.
Ja, genau.
Und dann haben wir auch beide schon gemacht und haben uns sehr drüber
gefreut. Beide den gleichen, das ist das Lustige.
Ja, Tim und ich haben nämlich beide Räuber Hotzenplotz gedoubelt.
Ja, ich war der
Seppel. Ja. Hast uns an einen Tisch hier gebracht.
Aber ihr wart auch nie zusammen,
nein,
oder?
Nein.
Ich war mit ihr nicht zusammen. Und du, also wir waren beide Hotzenplotz.
Aber ihr seid doch zusammen.
Naja, aber beide.
Aber nicht am gleichen Drehtag.
Ja. Aber nicht am gleichen Drehtag, ja. Doch die Weltgeschichte gereist, immer aneinander vorbei.
Ja, nee, genau. Und so Projekte halt, wo man sich früher nicht vorstellen konnte, dass man wirklich dort ankommt sogar. Und das ist, glaube ich, für mich was Besonderes, ja.
Und gibt es was, wo du sagst, ah, ich würde so gerne mal einen Horrorfilm machen oder noch Pirat wäre super oder Taucher, irgendwie ein Taucherfilm oder?
Nein, ich meine, das Coole ist natürlich, dass ich schon echt verschiedenste Filme gemacht habe und machen durfte. Und sei das von Kinderfilm, Actionfilm, Komödie,
Western,
alles Mögliche. Na, Western reizt mich gar nicht so sehr. Ich glaube, das wäre dann wirklich doch eher so in Richtung Herr der Ringe zum Beispiel. Ja.
Da werden jetzt ja wieder sehr viel neu gemacht. Wie die wirklich werden, ist eine andere Frage. Aber
einfach, stimmt, du bist ja Zauberer, ne?
Ich habe schon alles mögliche an Nebenjobs als Kind gemacht, als Jugendlicher. Den habe ich auch schon als Nebenjob gemacht, ja. Also ich finde es halt auch immer toll, in der Natur zu sein, mit verschiedenen Sets und Filmen oder im Ausland zu sein, an schönen Orten, an denen man sonst vielleicht dort gar nicht hingekommen wäre. Das reizt mich auch sehr. Und ich glaube, das wäre dann eher sowas in einer total schönen Natur mit einer Riesenweite und dort irgendein großes Bild, ein großer Film, wie jetzt zum Beispiel Herr der Ringe. Sowas finde ich schön, sowas.
Ich sehe das ja dann immer an deinen Instagram-Bildern, wie wandlungsfähig du auch bist. Also, ja, dass du halt wirklich in sämtliche Rollen reinschlüpfst, auch in unterschiedliche Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Und ich fand das zum Beispiel ganz beeindruckend. Du hast ja bei Babylon Berlin auch mitgemacht. Ja. Und schwupps, siehst du ganz, ganz anders aus mit dem Kostüm. Und,
hast du Stuntplayer oder du?
Ja, genau, Stuntplayer war ich bei Babylon Berlin.
Gott, ich sitze hier, verstehst du, mach die Interviews und die anderen, die spielen die tollen
Nein, aber macht dir das also auch Spaß, das in Anführungsstrichen verkleiden? Also das ist ja auch ein grundlegender Bestandteil, letztendlich auch begibt und in andere Rollen Jahrzehnte und Welten schlüpft, sage ich jetzt mal.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch als Kind schon immer gerne verkleidet und also das ist, was habe ich früher? Ja. Mädchenkleider nehme ich an, nee. Aber ich habe andere witzige Dinge gemacht. Ich habe zum Beispiel ein Kuhkostüm gehabt als Kind und bin an Fastnacht am Karneval als Kuh gegangen und wir hatten damals so einen Kassettenrekorder.
Entschuldige ganz kurz, aber allein, weil oft sind noch zwei in so einem Kostüm. Einer spielt es voller Talent.
Nee, ich war allein Kuh. Allein. Ich habe keinen zweiten gebraucht dafür. Okay. Weil ich konnte auf zwei Beinen gehen, meine Kuh.
Okay.
Und wir hatten damals so einen alten Kassettenrekorder mit so einem Mikrofon und konnten Kassetten aufnehmen. Und mein Bruder hatte, glaube ich, damals irgendwie so kleine Mini-Boxen bekommen. Es war damals total besonders, dass man diese mobilen Boxen hatte, wo du noch die drei Batterien hinten eingelegt hast und so. Und dann erzählen mir meine Eltern bis heute noch, wie ich eine Stunde lang im Zimmer auf dem Boden lag und in dieses Mikrofon reingemut habe.
Toll.
Weil ich für die Fastnacht, für den Karneval wollte ich halt diese Boxen dabei haben, dass ich als Kuh nicht muhen muss, ja, sondern das macht einfach die Geräusche automatisch.
Das ist das klasse.
Wenn man so nachdenkt, das war ja alles analog, du musstest ja wirklich das 100 Mal sagen. Heute machst du einen und loopst das Ganze halt 100 Mal und jetzt tust du eine Stunde lang ins Mikrofon als Kuh.
Ich habe dann eine Stunde auf dem Boden gelegen und rumgemut. Meine Eltern haben sich tot gelacht, aber ich war bitter ernst und ich fand es überhaupt nicht witzig, dass man sich darüber lustig macht.
Du hast es seriös genommen.
Ja, das hat funktioniert.
Ich glaube, es hat funktioniert. Also ich hatte auf jeden Fall damals meinen Spaß gehabt und es ist eine witzige Story bis heute. Und zum Thema Verkleiden, also das war jetzt nicht der Grund, warum ich den Job gewählt habe, aber ich finde es natürlich schon cool, dass man bei Jobs so ganz unterschiedliche Rollen einnimmt und ganz unterschiedlich aussieht und man sich selber auch so wandelt eben mal, dann hat man auf einmal eine Glatze. Ich meine, welcher Mensch sonst lässt sich einfach mal eine Glatze schneiden? Das ist ja auch sowas, ne? Also
ich nicht.
Da brauchen wir erstmal überwinden. Du hast sie bestimmt auch
mal. Nee, kleben. Ich habe es mir kleben lassen.
Du hast dir eine Glatze
kleben lassen. Klar.
Geschnitten. Ja. Und ich habe sie mir schneiden lassen.
Aber nicht für einen Drehtag oder so.
Nein, das war schon viel länger.
Ja, weil allein das Bärte ausmachen bei euch. Ne? Also es ist ganz krass, wie man mit unterschiedlichen Bartlängen oder Bartformen
kommt. Ja, das ist doch bei dir auch so, oder?
Ich trage keinen Bart.
Das ist das so ungenommen. Dann kommt der Bart durch.
Nein, ich glaube, davon habe ich nicht so viel. Nein, aber ich finde das immer spannend, was das so aus einem macht. Und es ist immer spannend zu beobachten, einfach wie schon ein Schnauzbart anders aussieht als ein Vollbart und man schon wieder eine andere Person quasi vor sich hat.
Ja, oder beim Dubeln ist es ja auch ganz oft so, dass dann auf einmal man dubelt einen Schauspieler und die Crew erkennt einen auf einmal als Schauspieler, wenn sie einen von hinten sehen oder so. Ne? Das ist ja oft so, wo man denkt, oh krass, das funktioniert halt wirklich nicht nur auf dem Bildschirm, sondern es funktioniert halt auch in echt so. Erstmal von hinten oder von der Seite oder so. Einfach so kleine Veränderungen oder Merkmale, die ähnlich sind dann vom Schauspieler, das ist dann schon.
Aber oftmals weiß das niemand, was es einfach auch braucht und dass auch in scheinbar leichte Stunts oder leichte Sachen wirklich wichtig sind, von Profis gemacht zu werden.
Ja, aber das liegt ja auch daran, dass oft die Abläufe am Set halt gar nicht bekannt sind. Das ist ja alles so eine Bubble ist. Einerseits die Filmwelt, andererseits die Stuntwelt. Das sind ja alles so ganz spezielle Felder, wovon man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, warum braucht sowas überhaupt? Oder warum braucht man einen ganzen Tag lang, um 30 Sekunden zu drehen? Oder so, ne? Oder noch weniger, so, weil einfach man keine Vorstellung davon hat. Und deswegen weiß man halt auch nicht, warum die Standarbeit so wichtig ist in vielerlei Hinsicht. Und dass es dann halt am Set auch funktionieren muss und sicher sein muss für alle so. Und dass man dann nicht die gleiche Sache 20 Mal machen kann, wenn es nicht gut vorbereitet ist oder wenn an vieles nicht gedacht wurde. Ne? Und das spielt da alles natürlich mit.
Was war denn dein schlimmstes Erlebnis bisher?
Muss ich so überlegen. Ich hatte keinmal eine Situation, wo ich dachte, ich bin jetzt ja von Lebensgefahr oder sonst was. Ja, natürlich hat man einen Moment, wo man dann manchmal dann so echt Zähne zusammenbeißt und jetzt durch so da. Weil man, es bleibt ja immer ein Restrisiko übrig. Wir versuchen das Risiko so gering zu halten, wie es geht. So sollte es sein. Aber dass man halt so Momente hat. Einerseits sind es die Bedingungen, wie ihr schon meintet, Kälte oder sonst was zum Beispiel. Ich hatte einmal so einen netten Dreh, da waren 20 Stuntleute, die alle im Auto saßen. Und ich war der einzige Jogger draußen. Und da war die Spree zugefroren. Da war in Berlin irgendwie minus 20 Grad. Wir haben morgens um 5 angefangen zu drehen. Und alle dürfen schön im Auto sitzen, Auto fahren. Und wer ist natürlich draußen und darf joggen und darf auch nicht zu viel anhaben, weil wir irgendwie, ich glaube, sogar eine andere Zeit gespielt hatten. Das war schon krass, dann bei minus 20 oder minus 15 Grad die ganze Zeit draußen und dann wieder joggen und dann wieder eine halbe Stunde warten und wieder kalt werden und dann wieder Gas geben. Und das war so ein Moment, was die Bedingungen angeht. Ansonsten hatte ich auch einmal einen Mopedsprung zu zweit über eine Rampe in eine Kiesgrube. Das war
damals. Weißt auch für welchen Film. Haben wir neulich erst wieder geguckt.
Fritzi weiß Bescheid.
Hast du gesagt, glaube ich, gell? Oder?
Ja, was, haben wir neulich geguckt.
Was war das? Was war das?
25 km/h war das.
Ach ja, richtig. Genau.
Ne? Oder? Mit Lars. Ich hatte Lars Eidinger gedubelt, ja. Und Andreas Tietz hatte Dani Mädel gedubelt.
Ich dachte, ja. Hendrik war dabei. Nee, sorry, nee. Entschuldigung.
Nee, und das war halt, das hat alles gut geklappt, die Nummer, so, aber die war halt auch so, schon so eine Nummer, ja, das war halt ein uralt Moped, was irgendwie getuned werden musste, damit das überhaupt, das war so ein Zündapp, damit die überhaupt genug Leistung hatte, weil wir halt so eine Rampe hochfahren mussten. Und gleichzeitig hat es eine Handgangschaltung gehabt, was ja beim Motorrad oder Moped nicht so üblich ist. Teilweise sind die Gänge rausgeflogen. Das heißt, das war schon mal so, dieses Gerät an sich, das einem dahingestellt wurde, war sowas von suboptimal. Mhm. Und dann halt diese zu zweit auch noch auf da drauf sitzen. Ich saß hinten drauf und ich bin nicht der Kleinste und nicht der Leichteste. Und mussten halt da über diese Rampe, erst über so eine kleine flache Ebene und dann halt den Abhang runter. Und wir mussten halt einerseits so schnell wie es geht von dem Ding wegkommen, aber andererseits war es fürs Bild halt wichtig, dass wir zu zweit auf der Zündapp sitzen und durch die Luft fliegen. Ja. Und wir konnten dann also jetzt nicht direkt uns gleich schon trennen. Und generell ist es schwierig, sich vom Motorrad in der Luft zu trennen. Das lief dann zum Glück alles gut, aber das war auf jeden Fall so eine Nummer. Und da sitzt du hinten drauf. Du kannst ja auch nicht mehr viel ändern. Dann so der andere fährt. Und du musst halt irgendwie schauen, dich in Sicherheit zu bringen und den anderen auch. Und das war auf jeden Fall so eine Nummer, wo ich dachte, ja, die war ordentlich.
Haben die da noch was im Studio gemacht mit denen? Also Greenscreen oder so, damit man das sieht?
Nee, wir hatten halt dann nochmal abgesetzt, wie wir teilweise den Hang runtergekugelt sind und das Moped noch hinterhergeschmissen haben oder sowas. Aber jetzt auf Greenscreen nicht. Nee, es wurde dann nachher die Rampe rausretuschiert und der Flug an sich war schon ganz ordentlich.
Das sah gut aus. Schön aus. Muss ich dich jetzt loben?
Du hast nicht mal mehr gesehen, oder?
Ich habe den gesehen, doch, und ich habe dich aber nicht erkannt. Aber es liegt daran, weil ich die noch gar nicht gekannt habe. Wahrscheinlich. Nein. Nein, ich habe nicht gesehen, also man hat nicht gesehen, dass das jetzt ein Stuntman ist oder so.
Ja.
Aber jetzt muss ich doch nochmal nachhaken, genau, als ihr da durch die Luft geflogen seid. Ihr seid ja wirklich etliche Meter hoch geflogen. Also es sah sehr hoch zumindest aus oder war sehr gut gefilmt.
Ja.
Und seid ihr dann, irgendwann habt ihr euch aufgelöst und du hast dich, was weiß ich, abgesprochen, nach rechts abgeworfen und dein Kollege nach
links. Genau, der Plan war, dass ich nach rechts und er nach links quasi abspringt, kurz bevor wir landen. War für ihn natürlich doppelt schwierig, weil er vorne saß und man durch den Flug ja eh schon so ein bisschen den Druck auf den Vordermann bringt. Und ich habe dann versucht, wegzukommen. Ich bin eher ein bisschen nach hinten weg und habe dann eher eine Art Flugrolle über das Motorrad und ihm gefühlt rüber gemacht. Und er ist dann auch noch ein bisschen links von der Maschine weg. Und dann konnten wir quasi weiterkugeln. Aber hat ganz gut geklappt. Der Sprung war jetzt muss ich mal überlegen, ob es wirklich ein One-Taker war. Ich glaube, es war ein One-Taker, der Sprung. Ja, ziemlich sicher.
Habt ihr für den ganzen Film Distanz gemacht oder habt ihr nur das gemacht? Weil da gab es ja mehr. Also
da waren noch ein paar andere. Ich habe nur den gemacht. Ich war nur dafür. One-Taker, vielleicht noch für die anderen. One-Taker heißt, dass man den Stunt quasi nur einmal machen musste in einem Take. Ich weiß nicht, ob es jedem im Begriff ist.
Wahrscheinlich nicht. Ich kenne es auch nicht, das Wort One-Taker. Bei mir dauert es immer ewig lang.
Ja, Tim macht immer Ten-Takers.
Ja, genau. Weil es so schön war, nochmal, ne, zur Sicherheit. Was gibt es in der Zukunft für eine Orientierung bei dir? Also sagst du jetzt, ich möchte jetzt schon mehr irgendwie in Koordination gehen oder ich...
Ich habe total viel Spaß an Body-Stunts. Macht mir super Spaß und... ich habe jetzt nicht irgendwie das Ziel, dass ich jetzt so schnell wie es geht Koordinator werde. Ich habe total auch Lust drauf und ich mag die Arbeit mit dem Team generell sehr, in einem Team zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu reden. Und ich habe da Lust drauf, aber ich muss das jetzt auch nicht irgendwie über den Zaun brechen, dass das jetzt sofort passiert, sondern ich bin auch froh, einfach noch mehr Erfahrung zu sammeln. Und dann, wenn sich was ergibt, koordiniere ich sehr gerne. Und so die Anfang des Jahres habe ich ein Musikvideo koordiniert, irgendwie so meine ersten Koordinationserfahrungen. Es war für KIZ, für die deutsche Rap-Band.
So, und ich habe jetzt nicht ein ganz klares Ziel für die Zukunft, aber ich habe auf jeden Fall auch Lust, mehr im Rigging-Bereich noch mehr zu gehen und mehr auch im Fahrbereich, was Motorrad und Autofahren angeht, noch mehr zu machen.
Fahrst du normal Motorrad oder mehr Cross oder Trick Motorrad oder was ist das für eine Richtung?
Ich fahre normal Motorrad, aber ich fahre auch Enduro und habe schon öfters Enduro-Touren mit Freunden gemacht, wo wir irgendwie durch Polen sind oder sonst was und fahren dann da durch die Wildnis und das kommt natürlich am Set auch zugute.
Und kannst du auch Sprünge?
Ja. Ich bin jetzt nicht der Experte für große Sprünge oder so, aber
es geht. Ja, wir haben ein paar fitte Jungs, gell? Also die sind spezialisiert, sind so wie du auf Parkour. Immer noch?
Jetzt bin ich nicht mehr so der Parcours.
Nicht mehr.
Ich habe ja dann viel anderes angefangen. Ich meine, auch während der Verletzung damals habe ich halt Handstand-Akrobatik angefangen und habe sehr viel da gemacht in dem Bereich. Und eine eigene Show als Handstand-Akrobat gehabt. Also eine Mischung aus.
Bist du nicht auch Guinness-Buch-Rekordhalter oder sowas?
Im Handstand?
Auch, ja. Ich habe im.
Auch. So nebenbei so auch.
Mit den Weltrekorden war immer auch ja, viel Zufälle und halt.
Ist halt so Show. Passiert.
Ich mache auch sonst ja irgendwie immer mal wieder an Shows oder Opern, an denen ich arbeite.
Du singst auch, ne? sag jetzt nicht, du bist doch noch Opernsänger.
Das lassen wir lieber. nee. Aber und so habe ich verschiedenste halt
Sachen. Ja, erzähl doch mal jetzt. Also,
da wurde ich halt angefragt mit den Rekorden, weil ich da auch Kontakt hatte wegen Guinness World Records und auch so einen deutschen Ableger davon.
So, was
weil die halt immer mal wieder Jungs gesucht haben, die Rekorde machen. So. Und der eine Rekord war im Klettern zwischen zwei Häuserwänden. Mhm. Und Freiburg hat sehr kleine Häuser, Gassen, wo ich früher rumgeklettert bin. Und da bin ich quasi mit dem Körper parallel zum Boden, so eine Art Brett- oder Plank-Haltung, beide Hände an einer Wand und beide Füße an der anderen Wand. Und dann ging es darum, 10 Meter hoch zu klettern und das halt in schnellster Zeit.
Ach, Wahnsinn. Bist du da gesichert?
14 Sekunden.
Darfst du das gesichert machen?
Also beim Weltrekord war ich gesichert auf jeden Fall, ja. Beim Training bin ich dann nicht so hoch und war teilweise nicht gesichert, aber bin ich halt nicht hochgeklettert, sondern ich bin eher dazwischen verharrt oder so. Ja, ich glaube, es waren 14 Sekunden oder so für 10 Meter.
Im Hintergrund hat der Joe gebrannt 5 Minuten. Oder? Hast du das schon irgendwie so kombiniert für die nächste Show? Oder?
Nee, damals kannten wir uns noch nicht. Das andere war im Handstand laufen, 20 Meter in kürzester Zeit. Handstand laufen und dann haben wir auch noch so einen Stühle-Stapel-Weltrekord gemacht, aber den habe ich eher organisiert, hat ein Freund.
Aber ich finde, also, dass du mit 30 schon wahnsinnig viel erlebt hast, einfach im Stunt-Bereich und dass du wirklich stolz darauf sein kannst, dass du...
Ja, hoffentlich kannst du noch eine Schippe drauflegen, schon alles verfeuert hast am Anfang, weißt du, in den ersten Jahren hier, oder? Kann man jetzt so sagen.
Ja, es ist super, toll, dass du alles schon geschafft hast. Also,
erzähl mal kurz, so welche Filme gerade eben aktuell so oder so dabei bist. Damit ich noch mehr neidisch werden kann.
Ja, ich kann ja mal erzählen, du hast gerade von deinem ersten Stunt erzählt, dann erzähle ich mal noch erst kurz auch von meinem allerersten Stunt, den ich für einen Film gemacht habe, den ersten Stunt. Mal. Das war nämlich auch ganz relativ witzig damals, weil das war damals, als ich Stuntshow gespielt habe eben und ich musste ein Fahrrad organisieren in Neukölln, super spontan für einen Film. Weil ich aus Neukölln komme, kann man natürlich schnell ein Fahrrad organisieren.
Ich frage jetzt nicht nach, was das heißt.
Nein, organisieren. Ich habe mir eine Kleinanzeige gekauft.
Achso, okay.
Gut. Ziemlich günstig. Nee, und dann sollte ich ein Kostüm ausprobieren. Jetzt sind wir wieder beim Thema Kostüm. Ein rosa Hasenkostüm. Und ich dachte halt erst, ja, das ist so hier das Klischee, ne? Die neuen Leute müssen irgendwie ein witziges Kostüm anziehen und mit dem Fahrrad irgendwie rumfahren. Ne? Ja. Naja, dann musste ich in einem rosa Hasenkostüm bei 35 Grad gefühlt, was total aus Plastik war, mit diesem Fahrrad über den Hof fahren und die haben das gefilmt. Ich dachte, ja, komm, jetzt diese Verarsche. Ja, im Endeffekt war es halt für Löwenzahn und Peter Lustig halt, ne?
Nein, mein Kindheitsidol, Peter Lustig.
Ja, aber das war sogar schon gerade der Neue. Der ist ja auch schon eine ganz schöne Weile da.
Ich dachte, den Peter Lustig hast du noch kennengelernt.
Es war leider nicht mehr der Originale.
Ja.
Und da musste ich dann in Bankräuberhasen spielen. Und der Bankräuberhase ist im rosa Hasenkostüm, im rosa Fahrrad zur Bank gefahren und hat die Bank ausgeraubt und ist dann weggefahren. Und dann hat die Oma, die auf der Parkbank sitzt, den Regenschirm in die Speichen gesteckt und ich bin über den Lenker runtergefallen. Ach Gott. Und das war so mein erstes dann für einen Film.
Das hört sich aber wirklich an wie eine Aufnahmeprüfung, oder? Das Stuntleuten,
oder? Ja, das ist 9 Jahre her, damals der erste Stunt, genau.
Niedlich.
Also, aber ja, war echt für einen Film und ich dachte auch erst, das ist nur eine Verarsche. Und ich werde
nur, aber du hast dann Geld dafür bekommen.
Natürlich, ja.
War voll, ja, dann, Zeit, dann,
war ein guter Job.
Dann ist ja alles super.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, und jetzt aktuell, ja, ich war gerade lange auf Malta für ein Projekt.
Für was?
The Last Voyage of the Demeter.
Ah, das ist dieser Bio-Versand, ne?
Demeter. Die letzte Fahrt, der Demeter ist das Schiff. genau, ist eine Story aus dem Dracula-Universum und die wurde da gerade gedreht.
Auf Malta.
Genau, auf Malta, ja. Also letztes Jahr habe ich Matrix gedreht, Matrix 4 und dann halt immer zwischendurch sehr viele lokale Sachen, ne, was so anfällt.
Show spielst du gar nicht mehr, oder?
Show spiele ich nicht mehr, nee. Also wenn dann eben manchmal an Opern oder so, dass man mal, irgendwie hatte ich immer mal wieder Jobs an der Oper. Dieses Jahr haben wir an der Staatsoper Berlin Ganzkörperpräsenz gemacht, hatten wir auf der Bühne. Das war die erste Show mit Publikum seit Corona. Das war eigentlich auch ein cooles Erlebnis, weil wir zum ersten Mal wieder vor Publikum spielen durften. Die Proben und alles war immer ohne andere Menschen, nur mit Maske und alles sehr kompliziert. Und dann hatten wir die erste Show wieder und haben 2 Ganzkörperbrände live auf der Bühne gemacht, während Opernsänger gesungen haben. Das war auch ein spezielles Ambiente. Genau, das war dieses Jahr noch. Ja, und sonst, ja, sehr viele Projekte kann man ja schauen online, was ich jetzt alle aufzählen.
Aber weißt du, was mir gerade noch einfällt, wenn du sagst, du könntest noch einen neuen Weltrekord aufstellen, indem du im Handstand einen Full Body Burn machst.
Haben wir auch schon überlegt, ja.
Siehst du? Mit Joe zusammen, oder?
Ja, Joe und ich verstehen uns sehr gut.
Ja, ja.
Da wird bestimmt noch einiges kommen, so.
Ich fand es echt mal eine tolle, spontane Idee, auch von dir, dass du dich bereit erklärt hast, einfach mal mitzukommen und hier an meinem Küchentisch mit uns zusammen
Danke. Eine
Pizza zu essen und dann nebenbei ein bisschen zu quatschen. Vielen Dank.
Hat Danke euch.
Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank. Hallo nochmal. Ich sitze hier gerade mit Raphael mitten in Berlin. Wir haben uns nochmal getroffen, weil ich selber in Berlin für einen Job bin, beziehungsweise für eine Weiterbildung. Und da dachte ich, es ist doch nett, nicht nur einen Raphael so zu treffen auf ein Bierchen, sondern auch nochmal ein paar Fragen zu stellen, die einfach damals nicht gefragt wurden. Und deshalb sitzt Raphael jetzt vor mir.
Hi, guten Abend.
Hallo. Und wir machen jetzt eine lustige Fragerunde.
Ja, die Münchnerin ist in Berlin. Das ist ja mal was Besonderes.
Das ist sehr selten, aber ich freue mich sehr. Und es ist wirklich das erste Mal jetzt, dass ich bei Tageslicht diese Stadt sehe für länger als 1-2 Tage. Und dementsprechend weiß auch jetzt klar, dass wir uns auf ein Bierchen treffen und ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne, gerne.
Was für mich noch spannend wäre, ist die Frage, du bist ja sehr oft als Stuntplayer auch vor der Kamera zu sehen. Also ein Stuntplayer ist sozusagen ein Stuntman, dessen Gesicht man auch vor der Kamera letztendlich sieht. Als Stunt-Double ist man ja meistens unsichtbar und dementsprechend habe ich eine Frage dazu, weil du, wie gesagt, schon sehr oft als Stuntplayer auch zu sehen warst. Was gefällt dir besser, beziehungsweise wo fühlst du dich wohler oder kannst du das gar nicht so genau sagen?
Naja, kommt ja immer drauf an, weil unser Job ja so unterschiedlich ist und allein schon die Kategorien selber, ein Stuntplayer, Stunt-Double, ist ja doch irgendwie immer alles anders so. Und was mir mehr Spaß macht, hängt natürlich auch total davon ab, was es für eine Rolle ist, weil du kannst ja auch Stuntplayer sein und theoretisch irgendwo nur als Spezialeinheit irgendwo im Hintergrund erschossen werden oder sonst was, was halt so zum Tagesgeschäft bei uns Stuntleuten dazugehört. Oder halt wirklich eine Stuntplayer-Rolle vielleicht mit, wo es wirklich auf die Mimik, die Gestik drauf ankommt, ein bisschen das Schauspiel mit dabei, wo sich einfach schon mehr so die Welten überschneiden zwischen Schauspiel und Stunt und vielleicht auch die Rolle ja, mehr Wichtigkeit hat für den Film oder für die Serie. Das ist schwierig. Ich finde beides toll. Was ich ja so liebe an dem Job, ist diese Vielseitigkeit. Deswegen, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, ich kann nur noch Stunt-Double sein oder nur noch Stunt-Player, das finde ich doof. Ich finde es natürlich cool, beides machen zu können und jeden Tag was anderes zu machen, weil ja, es gibt nichts mehr, was ich hasse, als jeden Tag das Gleiche machen zu müssen. So.
Das kann ich total verstehen.
Ja, und das ist halt, das finde ich einfach so cool, immer wieder neue Rollen reinzuschlüpfen oder auch, ja, diese ganzen Kostümgeschichten bei uns beim Job finde ich auch super, was wir alles für Kostüme
bekommen oder was wir auf einmal für andere Charaktere spielen. So, andere machen Cosplay, geben dafür ganz viel Geld aus, um sich vergleichen zu dürfen. Und bei uns gehört es halt zum Job dazu. Und das ist halt auch cool. Das finde ich schon echt auch was Besonderes. Also ich kann erst einmal sagen, welche Rolle mir nicht gefällt. Und das ist es, weil ich halt sehr oft Nazi spiele, weil ich einfach ein großer, blonder, blauäugiger Typ bin. Und es ist halt klassisch, Standard ist, ne? Was passt, viele Filme, die mit Action sind, ist Krieg oder ist geschichtlich vielleicht auch historisch und Nazi spielen eine Rolle. Das heißt, es kommt sehr oft vor, dass ich den Nazi spiele. Das mache ich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist meine Lieblingsrolle, weil man hat es dann irgendwann auch schon so oft gemacht, dass man da irgendwann denkt, okay, könnte auch mal was anderes kommen. Aber was ich besonders gerne eine Rolle, muss ich noch jetzt mal überlegen, was ich cool fand, war auf jeden Fall bei Kudamm. Da hatte ich eine kleine Rolle und das fand ich ganz cool, einfach in einer historischen Serie einen anderen Charakter zu spielen, und der war ein sehr auch sentimentaler junger Mann, und das war auf jeden Fall toll, das war in einem ganz anderen Universum, so eine kleine Rolle zu haben, die aber halt auch nicht nur stuntmäßig wichtig war, sondern die auch ja in der Geschichte selber eine Wichtigkeit hatte.
Das ist toll, da muss ich mir das nochmal genau angucken. Ich weiß auch, dass du bei Babylon Berlin mitgespielt hast. Da habe ich Bilder von gesehen.
Ja, Babylon Berlin, da wurden ja auch immer sehr viele Leute gebraucht, ne? War auch historisch. Das war immer super cool, auch wie ich gerade vorhin schon gemeint hatte, wegen den Kostümen. Ne? Immer total coole Anzüge gehabt, total noch so richtig dicker Stoff. Da wurde ja auch sehr drauf geachtet, dass das alles historisch genau ist und gut ist. Und das hat auf jeden Fall auch immer Spaß gemacht in dem feinen Zwirn, weil ich persönlich, ich besitze nicht mal mehr einen Anzug. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich trage privat halt nicht gerne schicke Sachen so. Das ist gar nicht meins. Bei mir muss alles praktisch sein. Und dann ist es immer ganz witzig, dass ich eigentlich immer nur Anzug auf der Arbeit trage und da die verschiedensten Sachen ausprobieren kann.
Und wie war das zum Beispiel bei Matrix? Da hast du ja jemanden von der Spezialeinheit, glaube ich, gespielt. Und da ist letztendlich ja so, dass man dich nicht erkennt, weil alle die Helme aufhaben. Nur wenn man das weiß, dass du dich da irgendwo aufhältst, kann man ja ahnen, dass du es vielleicht gewesen bist oder noch andere Kollegen von uns. Aber ist es dann schade, dass man im Nachhinein dich nicht erkennt, obwohl du bei so einem großen Film mitgewirkt hast?
Na, ist ja oft so, ne, dass wenn man Freunde oder Familie wissen, dass man bei Matrix mitgearbeitet hat, was ja, sag ich mal, der Name so bekannt ist und eben halt auch in der Kindheit für uns viele wichtig war in der Jugend, dass die dann auch erwarten, dass man irgendwie alle 2 Minuten zu sehen ist oder so, dass die Rolle so wichtig ist. Und dann ist man vielleicht im besten Fall ganz kurz zu erkennen, weil wir halt ja meistens nicht zu erkennen sind. Ich finde es nicht schade. Was ich eher schade finde, ist, wenn coole Action rausgeschnitten wird. Was ja bei uns oft genug passiert, dass man irgendwie coole Stunts macht, man bereitet lange Szenen vor, man probt sehr, sehr lange, wochenlang teilweise für irgendwelche Kampfchoreografien oder macht irgendwelche Stürze, die vielleicht auch härter sind. Und zum Beispiel bei Matrix habe ich mehrere Backdrops gemacht, also quasi Stürze auf den Rücken gegen Trinity sozusagen, gegen eine der Hauptcharaktere dort. Und das wurde einfach zum Beispiel komplett rausgeschnitten. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, Mann, dieser eine Moment, weißt du, wir haben ja so viele verschiedene Sachen bei Matrix gemacht, weil da war einfach so viel los, das Stunt-Team hatte so viel Verschiedenes zu tun, aber ich hatte so auf diesen einen Moment gehofft, weil das hatte ich nur kurz auf dem Monitor gesehen, aber ich habe die Datei natürlich nicht, ich komme ja nicht ans Material ran, und es ist halt komplett anders geschnitten und gar nicht mehr drin. Und das sind dann so Dinge, wo ich mir dann schon denke, oh, das hätte ich jetzt schon gern gehabt, weil man hat es halt gemacht, es hat Spaß gemacht, es sah cool aus. So. Aber das gehört halt auch dazu. Wir sind halt Stunt-Leute, das ist unser Job. Wir liefern ab, was danach dann gemacht wird. Das ist nicht unsere Entscheidung. Und da bin ich nicht der Produzent oder nicht der Regisseur, der irgendwas zu entscheiden hat. Aber witzigerweise bei Matrix es gibt einen Moment, wo mein Gesicht ganz groß auf der Leinwand ist. Aber es ist wirklich nur so eine halbe Sekunde vielleicht. Ich drehe mich einmal so über die Schulter nach hinten Richtung Kamera, und wenn du dann den Pauseknopf drückst, dann wirst du mein Gesicht sehen. Das heißt, einmal ganz, ganz groß zu sehen, mit einem Helm auf, aber man erkennt mich. Aber sonst ist natürlich die meiste Action, wo man uns nicht erkennt, ne? Irgendwie Leute, so die weggeschleudert werden, aber ja, wir sind nicht die Hauptcharaktere, ne? Es muss auch die geben, die im Hintergrund oder die performen, die abliefern, dass es echt aussieht, ohne dass man jetzt ja groß sein Gesicht zeigen muss. Und ja, hatte ich ja schon mal gesagt, ich habe ja nie diesen Job gewählt, weil ich jetzt irgendwie ins Rampenlicht will oder weil ich zu viel Aufmerksamkeit brauche, sondern ich finde gerade eher das cool an unserem Job, dass wir halt hinter der Kulisse, hinter den Leinwänden was vorbereiten, was machen, was nachher im besten Fall total, ja, spektakulär aussieht, aber halt safe ist.
Das ist klar. Aber um nochmal bei Matrix zu bleiben, du hast ja als Jugendlicher dann diesen Film auch geschaut, wie du schon gesagt hast. Hast du dir vorstellen können oder hattest du den Wunsch, dass du irgendwann mal da mitmachen möchtest? War das schon so in deinem Kopf verankert? Und wenn ja, wie war das dann letztendlich, am Set zu sein und zu sehen, wie das eigentlich alles funktioniert, dass so viel getrickst wird? Bist du da so entzaubert worden?
Ja, also zuerst mal natürlich Matrix da mitmachen zu dürfen, war für mich ein großer Meilenstein, weil es einfach eine Jugenderinnerung von mir ist. Damit ist man aufgewachsen, ne? Und Dinge, die einen so prägen, das ist einfach erstmal was Besonderes, das ist definitiv. Andererseits bin ich dann halt jetzt doch auch schon ein paar Jährchen in der Branche, als dass mich jetzt irgendwie der Ablauf beim Film oder wie das bei Matrix ablief, dass mich das jetzt total entzaubern würde, das jetzt nicht. Was halt manchmal eher schade ist, ist einfach die stressigen Arbeitsbedingungen, ne? Weil für die Leute, die zuhören, die vielleicht nicht wissen, ja, wie es bei uns zugeht, so, ne? Also dieses Hin und Her und man kann nicht richtig planen und man weiß nicht, in welche Richtung es geht, das ist dann halt schon anstrengend. Gerade je größer die Projekte sind, desto mehr Stress und Chaos ist halt, weil je mehr Leute mitmachen, wenn beim Projekt dann auf einmal irgendwie 600 Leute an einem Drehtag irgendwie mitwirken in sämtlichen Departments, dann ist halt oft leider Chaos vorprogrammiert. Und das ist vielleicht was, was mich ein bisschen entzaubert hat, um deine Frage zu beantworten, ist so ein bisschen dieses, ja, der Stress, der da halt mitschwingt, ne? Weil es dann doch sehr viel gefordert wird von einem. Aber ansonsten war es schon auch beeindruckend, damals so durch die Kulissen zu gehen, gerade bei Matrix so. Teil wurde ja in den USA gedreht, aber sehr, sehr viel in Berlin. Und wenn man dann von einer zur nächsten Kulisse gegangen ist und man hat halt irgendwie gesehen, eine komplett andere Welt. Das eine war ein Großraumbüro und dann bist du zur nächsten Kulisse und warst auf einmal in irgendeiner total runtergekommenen Badezimmer oder so. Also es ist irgendwie witzig, wie da so die Welten miteinander verschwimmen. Ja, das finde ich halt auch immer total spannend zu sehen, was die anderen Leute beim Film machen, die dort auch mitwirken. Die Leute, die Sets bauen, was das für eine Handwerkarbeit ist, das ist unglaublich, das alles echt aussehen zu lassen. Und das finde ich dann schon immer auch krass zu sehen, was die anderen so treiben beim Film und nicht nur wir Stunt-Leute, was wir so kreieren.
Ja, natürlich, das ist ein Ineinandergreifen von verschiedenen Departments letztendlich und ja, am Ende eine ganze Welt einfach kreieren, wo man sich dann aufhält und dann geht man durch die eine Tür und schwupps ist man schon irgendwo drei Blocks weiter im Film dann sozusagen. Ja. Das ist fantastisch.
Genau, kannst dann quasi den Film ablaufen so. Und das ist schon, ja, also das ist schon beeindruckend.
Da beneide ich dich sehr auch darum, dass du da mitmachen durftest und ich werde mir die Stelle auf jeden Fall nochmal angucken, wenn du mir sagst, bei welcher Minute ich anhalten soll.
Ja, muss ich mir selber nochmal anschauen, weiß ich jetzt auch aus dem Kopf nicht. Aber es werden ja noch einige Filme gemacht, ne?
Das stimmt. Da hoffe ich, dass du dann sichtbarer sein wirst. Du hast ja schon einige Highfalls gemacht und du machst sie ja, soweit ich weiß, auch sehr gerne. Kannst du... Ja?
Ja. Ja. Also Highfalls mache ich auf jeden Fall gerne. Genau. Es ist immer auch gar nicht so leicht, die Übungsmöglichkeiten zu bekommen.
Genau.
Also Highfalls, Stürze aus der Höhe. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Highfall ist. Und wir machen das meistens in Kartons oder in ein Luftkissen, ein Airbag rein.
Genau, und ich wollte nämlich fragen, für die Menschen, die nicht täglich sich mit Stunt und Film umgeben, wie man eigentlich so einen Highfall erlernen kann. Beziehungsweise kannst du erklären, wie du das eigentlich gelernt hast.
Erstmal körperlich fit sein, ganz wichtig, sich mit Höhe beschäftigen und auch sich selbst gut einschätzen zu können, ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge. Überhaupt mal zu wissen, wie gehe ich mit Höhe um, wie fühle ich mich wohl in der Höhe. Wenn ich jetzt eine totale Höhenangst habe, dann sollte ich vielleicht nicht anfangen, Highfalls zu trainieren oder dann sollte ich vielleicht noch niedriger anfangen. Ja, dann brauchst du das richtige Material. Das heißt, in dem Fall ein Luftkissen ist meistens zum Trainieren am einfachsten. Wir springen ja auch in Kartons rein, aber Kartons ist natürlich der Aufwand viel größer mit Auf- und Abbauen. Das heißt, wenn ich Highfalls lernen will, dann würde ich schauen, dass ich ein Luftkissen habe und dass ich jemanden dabei habe, der sich gut auskennt, der davon Ahnung hat und der mir viel erklären kann, auf welche Art und Weise man reinspringen kann. In den meisten Fällen wird das Ziel sein, auf dem Rücken zu landen, im Airbag, im Luftkissen, dass ich da sanft aufgefangen werde. Und dann gibt es halt die verschiedensten Arten und ich würde ganz klassisch halt anfangen von kleiner Höhe und dann mich langsam hocharbeiten und nur so lange springen, wie man noch konzentriert und fit ist.
Und kannst du sagen, bei welcher Höhe du dich noch wohlfühlst? Gibt es so eine bestimmte Höhe, wo du sagst, da springe ich locker runter, ich bin für diese Höhe fit und ab einer gewissen Höhe musst du noch mal mehr trainieren gehen?
Ja, hängt natürlich auch wirklich vom Sprung ab, ne? Also ich hatte jetzt vor 2 Jahren oder so mal einen ziemlich schwierigen Sprung mit einer Drehung über ein Geländer auf 14 Meter Höhe. Das heißt, man hat sich quasi über das Geländer auf 14 Meter Höhe über den Rücken rückwärts rüber gedreht und fällt erst danach. Das heißt, es gibt auch so Sprünge, die man gar nicht so klassisch trainiert, weil diese Situation so speziell ist, dass die jetzt gar nicht so oft vorkommt. Das ist ja bei uns immer so, ne? Wenn dann was gedreht wird, eine Szene umgesetzt werden muss, dann ist die vielleicht ganz anders, als was ich sonst trainiert habe. Das heißt, so Sachen müsste ich mich dann speziell vorbereiten. Aber wenn es um die klassischen Sprünge geht, wie jetzt Header, Head-Down, also Kopf über ins Luftkissen zu springen, bis 15 Meter ist eigentlich kein Problem. Da würde ich jetzt nicht groß zögern müssen. Und alles über 15 Meter ist dann auf jeden Fall, würde ich mich auf jeden Fall gezielt vorbereiten. Also alles über 20 Meter ist dann nochmal sehr speziell. Aber 20 Meter springe ich in Luftkissen. Und genau, alles, was da noch drüber wäre, dann noch, müsste ich mich nochmal gezielter noch mehr trainieren dafür.
Wow, ja, das ist schon eine große Höhe, 20 Meter.
Es gibt ja auch Leute, die springen aus 60, ne? Das ist ja immer nur, mit was vergleicht man sich, ne?
Das ist richtig. Ich kann jetzt auch nur von mir ausgehen, aber ich finde 20 Meter schon eine respektvolle Höhe, gestehen. Aber gibt es generell auch Grenzen für dich? Also ja, natürlich gibt es die, aber gibt nicht nur beim Sprung, sondern auch im Stand Grenzen, wo du sagst, das würdest du niemals machen, sei es jetzt aus Gründen, dass dir beispielsweise speiübel werden würde oder dass du deine Grenzen einfach weißt, dass du etwas nicht riskieren möchtest, beziehungsweise einfach dich dahingehend niemals so vorbereiten könntest, dass du diesen Stunt guten Gewissens in Anbetracht deiner körperlichen Verfassung oder einfach deines Mindsets nicht machen könntest oder wollen würdest.
Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit so drumherum immer, aber bei uns ist es in der Branche und generell ist immer so schwierig, so klare Sachen zu sagen, weil es halt immer alles unterschiedlich ist und die Grenzen natürlich sehr fließend sind und dann auch von der Situation abhängig sind. Wo ist das? Wo findet es statt? Was sind die Bedingungen drumherum? Ist es kalt? Ist es warm? Ganz viel, ne? Was da immer mit reinspielt, was wir alles mit bedenken müssen. Und Ich versuche ja, so breit wie es geht, mich aufzustellen, ne? Mit Autofahren, Motorradfahren, High Falls, Feuer. Ich versuche hier alles so ein bisschen zu erfüllen, ein bisschen eher auch so im Vergleich zu manchen anderen eher noch so der klassischere Stuntman, weil heutzutage gibt es Leute, die machen gefühlt nur noch Martial Art, nur noch Kampfchoreografien, weil bei den großen Projekten wird halt oft irgendwelche komplizierten Kampfchoreografien gebraucht. Das wird immer mehr gebraucht und Kampfszenen sind halt die Szenen, die eigentlich fast am meisten gemacht werden. Und ich versuche da ja in alle Richtungen mich aufzustellen. Deswegen habe ich jetzt so gesehen erstmal nicht eine Grenze, dass ich irgendwie sage, einen Teilbereich von Stunts mache ich gar nicht. Das nicht. Ich beschäftige mich auch mit Rigging, mit Seilarbeit. In alle Richtungen versuche ich mich da fortzubilden und weiterzubilden und habe deswegen jetzt nicht, weil manche sagen zum Beispiel, ja, sie fahren kein Motorrad, also machen sie es nicht. Die fühlen sich fühlen sich nicht wohl damit. Ich habe da nicht was, wo ich sage, mache ich auf keinen Fall. Ich würde es dann halt abhängig davon machen, was gefragt wird. Wenn jetzt irgendwie gefordert wird, dass ich Formel 1 Rennfahrer wie der fahre auf der Rennstrecke, dann vielleicht nicht, weil ich da keine Erfahrung habe. Ne? Also es ist immer dann, wie immer schauen, dann im Einzelfall dann immer schauen, ob ich die Erfahrung habe, ob ich mir das noch beibringen kann, ob ich es dann gut genug kann. So im Endeffekt denke ich immer, lieber sich ein bisschen unter Wert verkaufen als Überwert. Wenn man irgendwie sagt, man kann es und dann klappt es nicht, dann gefährdet man sich selber oder andere und deswegen nur die Dinge machen, die halt die zu 100%, die ich abliefern kann, ja.
Du hast noch etwas, was dir sehr am Herzen liegt, das Thema Stunt und Kunst.
Ja, das klingt auf jeden Fall jetzt sehr wichtig. Nee, ich hatte gerade...
Nein, du bist ja sehr engagiert in dem Bereich.
Naja, ich mache den Beruf sehr gerne, es ist meine Leidenschaft und ich bin sehr dankbar, dass ich von dem Beruf leben kann und einfach jeden Tag was machen kann, was mir total Spaß macht. Natürlich gibt es auch harte Tage und es gibt auch Tage im Büro und es gibt Tage, organisationstechnisch, da regt mich alles nur auf, wie schwer es einem manchmal gemacht wird. Von der deutschen Bürokratie oft auch, ne? Aber jetzt hatte ich gerade auch so ein Kunstprojekt gehabt, habe da eine Förderung auch bekommen zum Thema Stunt und Kunst. Dann Antrag gestellt, weil es mir auch wichtig war, einfach, dass wir Stunt-Leute, wir sind jetzt nicht nur irgendwelche adrenalingeladenen Draufgänger, das sind wir halt gar nicht, sondern wir sind das Gegenteil. Und das Problem ist immer noch, dass die meisten Leute, die denken immer noch, Stunt-Leute, wenn die den Begriff Stunt hören, Stuntman, Stuntfrau, denken die immer noch, ah ja, das sind die eben, die springen da aus der Höhe irgendwo runter, die springen von Dach zu Dach, meistens auch dieses Parcours-YouTube-Videos, die man kennt, so, die springen da rüber oder die zünden sich halt mal an, also richtige Draufgänger, so. Aber was halt dahinter steckt oder dass wir vielleicht auch unsere ganz eigene künstlerische Vision haben, so, da wird halt oft gar nicht dran gedacht, so, ne. Das ist mir halt wichtig und da hatte ich diese Förderung bekommen und habe dann ein Projekt gemacht zum Thema Ganzkörperbränden. Da ging es mir darum, dass man mal Ganzkörperbrände, was bei uns im Beruf vorkommt, dass man die mal ganz anders darstellt. Weil oft ist es ja so, dass wir, wenn wir uns anzünden, dann ist es in der Szene, im Film meistens irgendjemand, der sich verletzt oder irgendwas geht schief, ist es meistens mit einer Gewalt verbunden. Und dann habe ich mir was überlegt mit Musik und einem Gedicht im Hintergrund. Und um sehr ästhetische Bilder zu erzeugen, um auch mal zu zeigen, dass dann was ganz anderes sein kann und dass Stunt auch viel mehr von eben unserer eigenen Vorstellung abhängig ist, auch von uns Stunt-Leuten oder Stunt-Koordinatoren abhängig ist, was wir für eine Idee haben, was wir eigentlich darstellen wollen. Es ist nicht immer nur im Drehbuch steht das und das und genauso muss umgesetzt werden, sondern es ist ja ein Prozess, es ist eine Arbeit im Team, dass man zusammen überlegt, wie könnten wir das darstellen. Und wir Stunt-Leute, wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen, wir haben alle unsere eigenen Ideen. Und da ist ein ganz cooles Ergebnis bei rumgekommen. Ich habe es Ignition genannt, also Entzünden oder Entzündung. Ja, kann man sich anschauen bei mir, Instagram, Facebook, YouTube, wo auch immer, um mal zu sehen, wie Stunts auch gemacht werden und dass es halt eine professionelle Arbeit ist, eigentlich wie viele andere Arbeiten auch. Ein Dachdecker, ein Zimmerer, der muss auch schauen, dass er auf dem Dach oben sicher ist. Und da kommt keiner auf die Idee, oh, das ist ja total lebensgefährlich, was der macht. Ne? Aber da muss die Firma sich auch vorher überlegt haben, welche Schritte müssen gemacht werden, damit die Arbeit so sicher ist, wie es nur geht.
Ja, und das Video ist wunderschön geworden. Also mir gefällt es richtig gut. Es ist eine wunderschöne Verknüpfung einfach mal von Kunst und Stunt letztendlich auch. Und die Bilder sind unglaublich schön und ästhetisch geworden. Und sollte sich jeder mal anschauen.
Ja, danke. Ja, mir ist es einfach auch wichtig, dass wir als Berufsgruppe wahrgenommen werden und ernst genommen werden. Das ist halt bei uns auch schwierig oft, weil wir eine sehr geschlossene Gruppe sind und viele halt gar nicht wissen, was wir wirklich machen. So. Und viele halt einfach nur einen gewissen Begriff im Kopf haben, eine gewisse Vorstellung. Alle schauen sich irgendwelche Filme, Serien im Fernsehen an oder im Kino und sehen halt nur das Endprodukt. Oder sehen vielleicht im Abspann noch irgendwelche Namen, wovon oft dann auch wieder die Hälfte vergessen wurde.
Ja, und in Deutschland vor allen Dingen finde ich es auch wirklich ganz, ganz traurig, dass letztendlich die Auflistung der Stunt-Leute so hinter dem Dixie-Klo quasi auf dem Abspann erscheint. Und bei den amerikanischen Filmen kommen ja zumeist die Schauspieler und danach gleich die Stunt-Leute. Und das finde ich einfach auch wichtig, dass da vielleicht ein Umdenken stattfindet, dass Stunt-Leute einfach mittlerweile ja auch in Deutschland so wichtig sind und dazu beitragen, dass Filmprojekte verwirklicht werden können.
Ja, ja, total. Vor allem, wenn man mal überlegt, wie groß der Anteil von Stunt-Leuten inzwischen sind. Also wie viele Stunt-Leute wirklich übernehmen, wenn man sich einen Trailer anschaut. Da ist ja nur noch Action inzwischen in den Filmtrailern und das ist ja meistens alles von der Second Unit. Also meistens alles nur das meiste über Stunt-Leute, SFX-Leute. Ne? Das ist so, ich will damit jetzt nicht Schauspieler diskreditieren, aber Stunt-Leute haben auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Rolle heutzutage. Und da ist es einfach wichtig, dass da was passiert, auch was Arbeitsbedingungen angeht.
Ja, letztendlich sind ja Stunt-Leute, wie du schon sagtest, einfach nicht diese Draufgänger, wie es vielleicht vor 30, 40 Jahren war oder wie man Bilder noch im Kopf hat, Colt Sievers oder letztendlich Bud Spencer und Terence Hill, wo Stunt-Leute auftauchen, ständig nur einen auf die Glocke kriegen und irgendwie blöde zu Boden fallen und sich prügeln. Und hinter Stunt-Leuten stecken intelligente Menschen, die gebildet sind, die sich Gedanken machen über Abläufe letztendlich, auch um Choreografien, wie etwas umzusetzen ist. Es sind Teamplayer, die zusammen einfach mit einer großen Gruppe oder auch mal im Kleinen dazu beitragen, einfach wie ein Film verwirklicht werden kann, letztendlich, was es braucht, um coole Bilder zu erzeugen, um die Handlung zu unterstützen, um das Drehbuch umzusetzen letztendlich. Und ich finde das gut, wenn mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird, wie Stunt-Leute mittlerweile arbeiten und dass das ganz, ganz tolle Menschen sind, die einfach ja viel im Kopf haben und viel Kreativität einfach auch mitbringen müssen letztendlich, ja, damit der Job auch funktioniert. Ne?
Ja, wir sind einfach ein total bunter Haufen an Menschen, die auch alle ihre ganz andere Hintergrundgeschichte haben. Das ist auch witzig, wenn man mal überlegt, wie viele Stunt-Leute auch studiert haben, ne? Und eigentlich was ganz anderes früher gemacht haben. So. Wir haben Leute dabei, die haben irgendwie einen Master in Physik oder haben Management-Studiengänge und sehr, sehr viele Dinge, wo auch vergessen wird. Und dass das halt auch alles mit reinfließt in unsere Arbeit auch später. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt zur Umsetzung bringt, aber einfach die Art und Weise, wie wir arbeiten, wird ja auch durch so Sachen beeinflusst. Ja, daher, glaube ich, muss da auch noch viel passieren, gerade was unsere Arbeitsbedingungen angeht, weil es nicht mehr so ist, wie du schon sagst, wie vor 30 oder 40 Jahren, wo einfach irgendjemand gebraucht wurde, der halt ein paar Schläge verteilt oder die vielleicht auch noch abbekommt. Und wenn es halt schief geht, dann geht es halt schief, weil es ist halt der Stuntman oder die Stuntfrau, die ja einfach zu ersetzen ist. Ne?
Ja, und von daher finde ich das ganz großartig, dass du auch wieder in dem Interview bewiesen hast, dass es Stunt-Leute gibt, einfach die mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen, die was im Kopf haben, die schöne Ideen haben und einfach dafür sorgen, dass die Filmwelt ein bisschen bunter und reicher wird. Vielen, vielen Dank, Raphael.
Danke, das hast du schön gesagt. Danke, dass ich dabei sein durfte und von euch interviewt werden durfte. Und ich hoffe, ich habe interessante Dinge erzählt und nicht zu sehr ausgeschweift.
Nein, ganz bestimmt nicht. Das ist immer spannend, wenn du erzählst. Ich rede ja auch privat immer sehr gerne mit dir. Insofern war das jetzt toll, einfach das Guten Abendbierchen mit einem Interview zweiten Teil zu verknüpfen. Ich hoffe, die Umgebungsgeräusche waren nicht zu laut, aber es ist in Ordnung, glaube ich, wenn die Leute mitkriegen, dass hier in Berlin schönes Wetter ist, dass die Leute draußen sitzen und endlich wieder feiern können und das Wochenende einleiten. Also in dem Sinne, ein schönes Wochenende.
Danke, das wünsche ich dir auch und allen da draußen auch.
Also, tschüss.